Wir setzen heute Morgen unsere Predigtserie mit dem Thema Kampf um den Anfang fort. Da geht es um Schöpfung und Evolution. Und ich weiß, dass manche von euch, die hier jetzt sind, die vorherigen Predigten verpasst haben. Und deshalb möchte ich einen ganz kurzen Rückblick geben. Wir haben festgestellt, dass Evolution eine Unmöglichkeit ist. Es gibt keine Alternative zur Schöpfung. Und Evolution kann nicht passieren. Und in den letzten beiden Predigten haben wir uns mit den Gründen dafür auseinandergesetzt. Und wir haben die Unmöglichkeit der Evolution diskutiert, besonders vom Standpunkt der Informationstheorie. Und ich habe euch gesagt, dass jedes Lebewesen einen DNS-Code hat, einen genetischen Code, der mit genau den Informationen programmiert ist, die erforderlich sind, um dieses Lebewesen zu schaffen, am Leben zu erhalten und auch zu reparieren. Dieser Code enthält nicht weniger als die erforderlichen Informationen, aber auch nicht mehr. Und die Gene in jedem Organismus beschränken ihn auf das, genau was er ist. Er kann nicht weniger sein, aber er ist auch nicht mehr als das, was er ist. Es gibt keine genetischen Informationen, um etwas in etwas, was es nicht ist, zu verwandeln. Die Bibel spricht über Lebewesen, die etwas nach ihrer eigenen Art hervorbringen. Und da in diesen Arten kann es wohl Variationen geben, aber darüber hinaus nichts, keine Veränderung. Und die Wissenschaft hat versucht, uns davon zu überzeugen, dass die Evolution ein Prozess ist, den man Mutation nennt. Das bedeutet einfach, sich zu verändern. Aber nochmals, ihr müsst verstehen, dass Mutationen nicht das Wesen und nicht die Art eines Lebewesens verändern. Sie machen es nicht zu etwas anderem als das, was es ist. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass Mutation auch immer bedeutet, dass ein Verlust von Informationen stattfindet. Sie tragen deshalb auch nie zu einem fortschrittlicheren Evolutionsprozess bei, sondern es gibt immer einen Verlust von Informationen. Mutationen sind kein Mechanismus für eine Evolution hin zu einer höheren Lebensform. Dr. Werner Gitt, den viele von euch kennen, war einst der Direktor und Professor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, ich glaube, die ist in Braunschweig, gab eine Antwort auf die Frage, ob neue Informationen in einem Lebewesen durch Mutation hervorgebracht werden können. Hier ist seine Antwort. Zitat Anfang. Mutationen können nur eine Veränderung vorhandener Informationen bewirken. Es kann keinen Zuwachs von Informationen geben. Und im Allgemeinen sind die Folgen von Mutationen abträglich. Neue genetische Fingerabdrücke für neue Funktionen oder neue Organe können so nicht entstehen. Mutationen können nicht die Quelle neuer Informationen sein. Zitat Ende. Und ehrliche Wissenschaftler müssen zugeben, dass das ganze Leben individuell von einem enormen, intelligenten Verstand konzipiert worden sein muss, der alles programmiert hat. Wenn ihr die Komplexität des Lebens versteht, dann ist das einfach nur verblüffend. Wenn wir uns beispielsweise nur das menschliche Gehirn ansehen, das ist einfach umwerfend. Das menschliche Gehirn ist zum Beispiel komplexer als eine Boeing 747. Und eine Boeing 747 besteht aus 6 Millionen einzelnen Komponenten. Und könnt ihr euch vorstellen, dass aus einem Haufen Schrott aus Altmetall sich über die Jahre eine Boeing 747 entwickelt? Leute, das ist einfach lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Und je mehr die Wissenschaft das Leben unter die Lupe nimmt, umso komplexer wird es. Der menschliche Körper zum Beispiel hat 100 Billionen, ich kann gar nicht so weit zählen, ich muss erst mal nachgucken, wann kommt eine Million, das ist glaube ich 10 hoch 12, ne? Das sind 12 Nullen hinter der 1, aus 100 Billionen Zellen. Und die Menge der Informationen, die sich in einer einzigen dieser Zellen befindet, reicht schätzungsweise, um 1000 Bücher mit jeweils 500 Seiten zu füllen. Und das ist nur eine dieser Zellen von diesen Billionen Zellen. Die meisten Wissenschaftler haben sogar gesagt, das ist eine Unterschätzung der Komplexität. Aber woher kommen all diese Informationen? Oder besser, wer hat sie gegeben? Und die Antwort darauf, in der Evolution zu suchen, ist einfach wirklich absolut lächerlich und unsinnig. Den Zufall zur Antriebskraft zu machen, ist absolut töricht. Aber warum in aller Welt befürworten Wissenschaftler diese lächerliche, durch Zufall gesteuerte Theorie der Evolution dennoch? Warum tun sie das? Nun, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass sie Gott vermeiden wollen. Sie tun das, um Gott aus ihrem Leben zu drängen, um seinem Gesetz zu entkommen, um dessen Maßstäbe zu vermeiden, um seinen Willen zu entrinnen, um sein Wort und sein Gericht über ihr Leben zu vermeiden. Evolution ist nichts weiter als ein Produkt aus dem langen Krieg gegen Gott. So hat es einmal der Schöpfungswissenschaftler Henry Morris formuliert. Evolution ist der zeitgenössische Ausdruck für den langen Krieg gegen Gott. Das Alte Testament sagt, der Tor hat in seinem Herzen gesagt, es gibt keinen Gott. Und das ist töricht. Es ist nicht rational, einen Schöpfer abzulehnen. Es ist nicht rational, dem Zufall Macht zuzusprechen. Es ist nicht rational anzunehmen, dass eine Art von Lebewesen zu einer anderen werden kann. Und es ist alles andere als weise, Gottes Gesetz, Gottes Wort und sein Evangelium abzulehnen. Wenn es weder rational noch weise ist, warum tun die Menschen es dennoch? Die Antwort lautet, weil sie die Sünde und die Finsternis lieben, weil ihre Werke böse sind. Das ist die Antwort aus der Schrift. Sie lieben sich selbst und ihre Sünde und sie weigern sich, Gott anzubeten, sich seinem Wort, seinem Gesetz einfach unterzuordnen. Sie sind nicht bereit, die Schrift anzuerkennen. Und übrigens zeigt die Schrift uns, dass das, was in Gottes Welt ist, auch in Gottes Wort ist. Alles, was wir über die Schöpfung aus dem Nichts wissen, ist, was der Schöpfer uns gesagt hat. Und der einzige Ort, an dem er uns das mitgeteilt hat, das ist die Heilige Schrift. Die Evolution ist somit ein Krieg gegen Gott. Es ist die Art von zeitgenössischem Krieg und Kampf, ein moderner Angriff, in dem langen Krieg, den Satan seit jeher gegen Gott austrägt. Nun, 1989 schrieb der Wissenschaftler Henry Morris ein Buch, gerade mit diesem Titel, Der lange Krieg gegen Gott. Und in diesem Buch zeigt er die Auswirkungen der Evolutionstheorie auf die Welt. Und er zeigt darin die unwiderlegbare Tatsache, dass der fast universelle Glaube an die Evolution, der jeden Bereich des menschlichen Denkens durchdringt, sich auf jeden Bereich des menschlichen Lebens auswirkt. Und zwar nicht nur darauf, wie die physische Welt oder wie wir die Wissenschaft der Biologie sehen. Nein, die Evolution hat sich auf die Soziologie, Verhaltensforschung, auf Psychologie, Geisteswissenschaften, freie Künste, Philosophie und sogar Religion ausgewirkt. Morris sagt Folgendes, Zitat, die Lügen der Evolution durchdringen und beherrschen das moderne Gedankengut auf jedem Gebiet. Deshalb lässt sich daraus unweigerlich schlussfolgern, dass der Gedanke der Evolution im Prinzip für die verhängnisvollen, beunruhigenden politischen Entwicklungen und den chaotischen, moralisch-gesellschaftlichen Verfall verantwortlich ist, der überall rasant zugenommen hat. Zitat Ende. Man fährt in seinem Buch damit fort, zu zeigen, wie alles, wirklich alles eine Folge von materialistischem, humanistischem Universum ohne Gott ist. Und er führt auf von Völkermord zu Unzucht, Homosexualität und Abtreibung, zu allen Fragen der Zerstörung der menschlichen Würde, den Menschen nicht als Ebenbild Gottes zu sehen, zu Drogen und allem anderen, ist alles eine Folge davon. Morris sagt, die Evolution sei nichts weiter als eine weit verbreitete, moderne Version des althergebrachten Konflikts, des langen Krieges gegen Gott. Und die Evolution ist in der Tat leere Philosophie. Sie ist sinnlose Täuschung. Und sie dient dazu, den Schöpfer und seine Herrlichkeit anzugreifen. Sie leugnet seine Autorität über das Universum. Sie leugnet die Würde des Menschen. Sie leugnet das Abbild Gottes im Menschen. Sie ist eine geschickt konstruierte Fabel. Sie ist religiöse Hurerei. Sie ist das letzte Gräuel der Erde, das vom Vater der Lügen, Satan, hervorgebracht wurde. Und ich glaube, deutlicher kann man das nicht sagen, oder? Ich glaube, ihr habt das verstanden. Seht ihr, die Welt hat immer dem Betrüger geglaubt. Die Welt hat immer dem Lügen Satans geglaubt und sich ihm in seinem langen Krieg gegen Gott angeschlossen. Und die Geschichte der Völker, der Welt, diese zyklische Geschichte, eine kreislaufartige Geschichte darüber, wie die Welt ihren Untergang immer wieder auf dieselbe wiederholt, zeigt Paulus auf im Römerbrief, Kapitel 1. Und ich möchte, dass ihr einfach da mal eure Bibel aufschlagt heute Morgen. Übrigens, wenn ihr Bibel habt, wir werden durch einige Stellen heute Morgen gehen. Ihr müsst immer bedenken, das ist alles noch Einleitung zu 1. Mose 1. Ja? Nächste Woche werden wir damit anfangen, mit 1. Mose 1 die Auslegung zu bringen. Dies ist alles noch Einleitung. Aber schlagt einmal auf den Römerbrief, Kapitel 1. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass dieses Kapitel Römer 1 und Verse 18 und folgende beschreibt, wie der lange Krieg gegen Gott immer und wie immer wieder abläuft. Das zeigt dort das Muster auf. Wir sehen hier die zyklische Geschichte dessen, was bei den Völkern der Welt im Verlauf der Geschichte vonstatten geht. Da heißt es, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Nun, die Wahrheit ist offensichtlich. Die Wahrheit über einen Schöpfer ist offensichtlich. Und die Wahrheit ist, dass es einen Schöpfer gibt, eine erste Ursache für diese gewaltige Auswirkung namens Universum ist offensichtlich, weil Rationalität auf Ursache und Wirkung beruht und euch letztlich zur ersten Ursache zurückführt. Aber der Mensch, der unterdrückt einfach gerade diese Wahrheit. Und da heißt es Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Leute, Gott tat das, indem er ihnen Vernunft gab. Er hat uns Vernunft gegeben. Vernunft ist im Wesentlichen eine Abfolge von Ursache-Wirkung-Zyklen. Jedes Mal, wenn ihr Forschung betreibt oder jemand das tut, arbeitet ihr an Ursache und Wirkung. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ihr ein Prinzip versteht, versteht ihr es, weil es eine Ursache und eine direkt damit verbundene Wirkung gibt. Es gibt eine Abfolge von Dingen, die zu einer Schlussfolgerung führen. Das, ihr Lieben, ist Rationalität. Vernunft ist die Fähigkeit, die Dinge miteinander zu verknüpfen und zu den richtigen Schlussfolgerungen zu gelangen. Und Gott hat den Menschen Rationalität verliehen, damit sie auf rationale Weise zu der Tatsache zurückkehren können, dass es eine erste Ursache gibt. Das muss es geben. Das führt die Menschen zurück zu Gott. Und dann wird Gott im Herzen des Menschen ausgeschüttet, gewissermaßen. In Römer Kapitel 2, ein Kapitel weiter, Vers 15 heißt es, dass das Gesetz, das moralische Gesetz von Gott in ihre Herzen geschrieben ist. Überall. Auch die Leute, die das schriftliche Gesetz nicht haben, die haben das in ihrem Herzen. In 1, Vers 19 heißt es also, dass das, was über Gott bekannt ist, in ihnen offensichtlich ist. Dass Gott, laut Vers 20, der Schöpfer der Welt ist. Und ihr könnt die Schöpfung der Welt betrachten. Und ihr Lieben, ihr könnt sein unsichtbares Wesen sehen. Ihr könnt die Schöpfung betrachten und wisst, dass Gott mächtig ist. Ihr könnt die Schöpfung betrachten und wisst, dass Gottes Intelligenz unsere Vorstellungskraft völlig übersteigt. Und ihr könnt die Schöpfung betrachten und wisst, dass der Verstand Gottes so gewaltig und riesig ist, unendlich komplex ist. Dass das für unsere winzigen Gehirne völlig unvorstellbar ist, was dort alles abläuft. Und ihr könnt die Schöpfung betrachten und könnt wissen, dass Gott Schönheit und Ordnung liebt. Und ihr könnt die Schöpfung betrachten und sehen, dass Gott einfühlsam und zart ist, gleichzeitig jedoch auch mächtig bestimmt, auf eine Art und Weise, die töten und zerschmettern kann. Ihr könnt einfach so beim Betrachten der Schöpfung viele seiner Attribute, seiner Eigenschaften sehen. Ihr könnt seine Güte im Regen und im Sonnenschein sehen, in der Nahrung, die wir genießen dürfen, in der Schönheit der Welt um uns herum. Und wir sehen sie in der Liebe, die er in das Leben ausgegossen hat und im Wunder der Romantik, dem Segen von Kindern und der berauschenden Freude eines Abenteuers. Ihr könnt sehen, dass Gott ein Gott der Schönheit und Freundlichkeit und der Güte ist. Das kann man sehen. Wir können also so viel über seine ewige Macht und sein göttliches Wesen wissen. Vers 20 heißt es, wir können so viel wissen, dass wir, wenn wir Gott nicht darin sehen, hört mal gut zu, wenn wir ihn nicht darin sehen und ihn nicht als das erkennen, was er ist, keine Entschuldigung haben. Es gibt keine Entschuldigung. Ah, ich habe nicht gewusst, dass es Gott gibt. Es gibt keine Entschuldigung. Die Schöpfung ist nicht dazu gedacht, euch zu einem Einzeller, einer Amöbe in irgendeinem Urschleim zu verweisen. Dafür ist die Schöpfung nicht da. Sie soll euch vielmehr auf Gott verweisen und euch alles über den Verstand Gottes zeigen und nichts über irgendeinen erdachten Evolutionsprozess, der von Zufall gesteuert wird. Ich bitte euch. Jede solche Anschauung, jede Perspektive der progressiven Schöpfung, jede theistische evolutionäre Anschauung versetzt letztlich der Absicht Gottes, hinter der Schöpfung seine Macht zu offenbaren, einen Schlag. Es ist nicht so, als sei Gott irgendein eindimensionaler Gott. Nun, einige Anhänger der Evolutionstheorie möchten uns gerne glauben lassen, dass er alles irgendwie losgetreten hat und die Evolution dann das Ruder übernommen hat. Ja, Gott hat alles in Gang gesetzt und dann ging alles von selbst. Leute, das gibt Gott nicht die Ehre. Das gibt dem Überleben des Stärkeren die Ehre. Das ist eine Ansicht, die von Charles Darwin kommt und seinen Freunden erfunden wurde, um Erklärungen für Äußerlichkeiten zu finden, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nichts über Dinge wussten, die wir heute wissen. Gott wird nicht verherrlicht. Gott erhält nicht die Ehre, wenn wir der Evolution Tribut für die Schöpfung zollen. Ihr Lieben, Gott wird geehrt und verherrlicht, wenn wir ihm allein Tribut für all das zollen. Schaut einmal in Vers 21 jetzt. Das deutet darauf hin, Vers 21, dass Rationalität und Moral ein Bestandteil des menschlichen Lebens sind und Vernunft und Moral uns zu Gott führen. Das ist unvermeidlich. Deshalb sagt er in Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, man konnte sonst nirgendwo hingehen als zu Gott. Und trotzdem haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Und sie haben ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Sie ersetzen Gott durch alberne Spekulation. Heißt es, oder nichtigen Wahn. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Leute, das Licht erlischt einfach, da sie sich für weise hielten. Und Leute, sie erhalten überall ihre Doktortitel. Ja, sie schreiben Bücher. Aber in Wirklichkeit sind sie zu Narren, zu Toren geworden, mit einer verworrenen, unmöglichen, unzusammenhängenden, irrationalen Ansicht. Sie nennen es Weisheit, aber Gott nennt es einfach nur Torheit. Die Welt nennt es Weisheit und sie nennen es Weisheit. Und deshalb heißt es in Vers 23, dass sie die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes buchstäblich stehlen. Sie wenden sich von dem unvergänglichen Gott ab, dem Gott, der größer ist als seine Schöpfung, der außerhalb seiner Schöpfung steht, und an Gottes Stelle bringen sie was? Schaut mal in den Text. Ein Bild, das dem vergänglichen Menschen und Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. In Vers 25 heißt es, dass sie dem Geschöpf Ehre erweisen. Redet vom Geschöpf. Statt dem Schöpfer. Sie verherrlichen das Geschöpf statt dem Schöpfer. Sie vertauschen die Wahrheit Gottes und glauben der Lüge Satans, die den langen Krieg gegen Gott aufrechterhält, und sie beten das Geschöpf an und dienen ihm. Ihr Lieben, und genau das tun die Anhänger der Evolutionstheorie. Sie glauben buchstäblich, dass das Geschöpf der Schöpfer ist. Wir haben das letzte Mal genau betrachtet. Genau das steht im Römerbrief. Und sie schlugen die Weisheit in den Wind und haben an ihrer Stelle Dummheit und Torheit angenommen, weil ihr törichtes Herz verfinstert war. Weil ihre Spekulationen leer und vergeblich und nutzlos waren, weil sie der einzig rationalen Erklärung für alles, nämlich Gott, den Rücken gekehrt haben. Und sie taten das, weil sie nicht wollten, dass Gott sie durch seine moralischen Bestimmungen einschränkt. Und sie begannen, Vögel und Tiere anzubeten, und sie erwiesen, nochmals, dem Geschöpf, da steht es, Ehre und Gottesdienst anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. So hört es dort auf. Und wisst ihr was? Aufgrund dieser Dinge hat Gott sie sich selbst überlassen. Er überließ sie ihren sexuellen Sünden, Homosexualität und jede andere Sünde, die Paulus hier in den Versen 28 bis 32 aufführt. Und so läuft das. Sie stürzen einfach in die Tiefen schrecklicher Schuld. Und das ist der wahre Hintergrund der Evolution. Eben, sie ist ein Teil des langen Krieges gegen Gott. Und viele Anhänger der Evolutionstheorie bringen gotteslästerliche, spottende Aussagen gegen Gott und auch gegen seine Kinder. Ihr kennt das sicherlich. Die Bibel andererseits sagt klar und immer wieder, dass Gott der Schöpfer von allem ist. Leute, von allem. Sehr wichtig. Ich möchte euch jetzt etwas Interessantes zeigen. Und wir werden die Seiten der Bibel heiß werden lassen. 1. Mose 1, Vers 1 heißt es, und das kann man nicht eindeutiger sagen und umfassender ausdrücken. Da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist sehr klar. Und in Johannes 1 heißt es, im Anfang war das Wort, und das bezieht sich auf Christus, wie ihr wisst, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Jetzt hört euch Folgendes an. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Leute, wir können es nicht deutlicher sagen, oder? Johannes 1, Vers 3 gibt es keine Evolution. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Es gibt also nichts, was existiert, was nicht von ihm geschaffen wurde. Und wenn wir dann zum Hebräerbrief, ich weiß, jetzt müsst ihr ganz schön schnell sein, Hebräer 11 heißt es, dort Vers 3, durch Glauben. Und das ist wirklich die einzige Art und Weise, nicht durch empirische Analyse, durch Glauben verstehen wir, heißt es dort. Mit anderen Worten, muss man der Bibel glauben. Durch Glauben verstehen wir was? Verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Dass Gott also sprach und alles geschaffen wurde und jetzt hört gut zu. Da geht es weiter. Sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Habt ihr das verstanden? Die Dinge, die entstanden sind, sind nicht aus Sichtbaren entstanden. Hier finden wir eine absolute Aussage, die die Evolution völlig außer Acht lässt. Was er in der geschaffenen Welt sieht, wurde nicht aus irgendeinem vorhandenen Material gemacht. Vielmehr wurde alles, was ihr in Gottes geschaffenen Universum seht, von ihm aus dem Nichts geschaffen. Deshalb sagen Theologen auch, er hat geschaffen ex nihilo, aus dem Nichts. Und das steht genauso im ersten Buch Mose. Das ist ein wunderbarer Vers, Hebräer 11, Vers 3. In Kolosser 1, Vers 16, wo es um Christus als Schöpfergott geht, heißt es, denn in ihm ist was? Alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Wort alles kommt sehr häufig vor, in der Schrift wird sehr häufig wiederholt. Alles ist erschaffen worden. Und was ist damit gemeint? Nun, im Himmel, das würde sich auf alles beziehen, was im Universum existiert. Alles. Und auf Erden, auf alles in unserem kleinen Mikrokosmos auf dieser Erde. Und alles außerhalb dieser Erde und alles auf dieser Erde hat er geschaffen. Einfach alles. Und jetzt hört euch weiter Kolosser 1, 16 an. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und ihr könnt euch einen Berg anschauen, der ist sichtbar. Und dann könnt ihr euch den Wind anschauen. Den können wir uns nicht anschauen. Der ist nicht sichtbar, aber irgendwie wisst ihr schon, dass der da ist, ne? Ihr könnt einen Ozean sehen, aber den Strom, den könnt ihr nicht sehen. Er hat das Sichtbare und Unsichtbare geschaffen und er schließt auch engelhafte Geschöpfe mit ein, die hier als Throne in diesem Text oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten bezeichnet werden. Und dann wird es wiederholt. Alles wurde durch bzw. von ihm und für ihn geschaffen. Und das steht vollkommen außer Frage. Diese Schriftstellen sind völlig klar, oder? Wenn ihr die Bibel durchlest, seht ihr, dass sie in ihrer Bekräftigung dieser Wahrheit absolut unnachgiebig ist. In 5. Mose, Kapitel 4, Vers 32 heißt es, denn frage doch nach den früheren Tagen, sagt Mose zum Volk, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden erschuf. Es gab einen Tag, als Gott den Menschen auf Erden erschuf. Leute, der Mensch ist nicht der letzte Punkt in einem Milliarden von Jahren anhaltenden Prozess der Evolution. Ganz im Gegenteil. Es gab einen Tag, und wir wissen aus 1. Buch Mose, Kapitel 1, welcher Tag das war. Es war der 6. Tag, an dem Gott den Menschen schuf. In dem Psalm, wir können leider nicht alle Psalmen durchgehen, aber Zumindest geben wir euch mal 104. Das ist eine gute Illustration dafür, wie das poetisch ausgedrückt wird. Psalm 104, da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe Jahwe, meine Seele. Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich im Licht hüllt wie in einem Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn. Und die alberne, irrationale Perspektive der Evolution versucht nur, die Fragen zu beantworten, wie Leben auf der Erde entstanden ist. Aber wie um alles in der Welt wollen sie erklären, wie das unendliche Universum entstanden ist? Gott hat es ausgespannt. Vers 3 heißt es, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Vers 5. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Und er hat die Ozeane gemacht, er hat die Erde gemacht. Der Psalm geht dann in ähnlicher Weise weiter. Im Psalm 10 heißt es, Gott lässt Quellen entspringen in den Tälern. Er hat den wilden Tiere und die Vögel geschaffen. Er ist laut 14 derjenige, der das Gras wachsen lässt. Und so geht es immer weiter bis zu Vers 24. Jahwe, Herr, heißt es dort, wie sind deine Werke so viele? Leute, hier wird nirgendwo der Evolution Tribut dafür gezollt. Hört euch mal Folgendes an. Da heißt es, du hast sie alle, hier ist wieder das Wort alle, in Weisheit gemacht. Je mehr wir auf wissenschaftlicher Ebene wissen, je tiefer wir in die unglaublichen Mysterien dieser Schöpfung eindringen, umso weiser wird der Schöpfer. Und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz, heißt es dort. Und dann geht es weiter mit dem Meer, so groß und weit ausgedehnt, in dem es von kleinen und großen Tieren wimmelt. Wo die Schiffe fahren, heißt es hier in dem Psalm. Der Leviathan, das Seemonster, die großen Wale sich tummeln. Und so geht es immer weiter. In Vers 31 heißt es, die Herrlichkeit Jahwes wird ewig währen. Jahwe wird sich an seinen Werken freuen. All das ist seins. Das sind alles seine Werke. Er hat es geschaffen und es gibt nirgendwo eine andere Erklärung dafür. Dann geht mal ein paar Kapitel weiter. Psalm 148. Da lesen wir, Halleluja, lobt den Herrn. Lobt Jahwe von den Himmeln her. Lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Heerscharen. Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser oben am Himmel. Sie sollen loben den Namen Jahwes, denn er gebot und sie wurden, was? Geschaffen. Geschaffen. Der Prophet Jesaja spricht in Jesaja 40 und Vers 28 von Gottes schöpferischer Kraft. Das ist ein wunderbarer Vers, Jesaja 40, 28, den wir uns wirklich alle merken sollten. Da heißt es, weißt du es nicht? Und das sollte man wirklich in einer Welt der Evolutionisten sagen. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der ewige Gott, Jahwe, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Sein Verstand übersteigt unseren so sehr, dass wir uns das nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Und dann zwei Kapitel weiter, in Kapitel 42, 5, heißt es, so spricht Gott. Von welchem Gott redest du, Jesaja? Jahwe, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auch ihr Oden gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich bin Jahwe. Er ist immer der Schöpfer von allem. Dann Jesaja 45, Vers 5. Ist Jesaja immer noch nicht fertig damit, Gott als Schöpfer zu ehren. In Vers 5 heißt es, ich bin Jahwe und sonst keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin Jahwe und sonst keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, Jahwe, vollbringe dies alles. Träufelt ihr Himmel von oben herab und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und es sprosse Heil hervor und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, Jahwe, habe es geschaffen. Und er spricht davon, was er bei der großartigen und herrlichen Wiedererschaffung der Erde in seinem Reich tun wird. Es ist seine Schöpfung. Und er kann tun, was er will und wann er will. Seine Schöpfung. Vers 9 enthält eine Warnung an die Anhänger der Evolutionstheorie. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Und Vers 12, auch in demselben Kapitel. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und ich gebiete all ihrem Heer. Vers 18, denn so spricht Jahwe, der Schöpfer der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin Jahwe und sonst keiner. Das ist deutlich, oder? Und der Prophet Maleachi in Kapitel 2 und Vers 10 stellt eine rhetorische Frage. Sagt, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Antwort, natürlich ja. Der Mensch steht nicht am Ende einer Evolutionstheorie, sondern wurde direkt von Gott geschaffen, wie alles andere auch. Und dann sehen wir in Markus Kapitel 10, sagt Jesus, Markus 10, Vers 6, sagt er, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Und das muss man heute sehr betonen, als Mann und als Frau und nichts dazwischen. Gott schuf den Menschen, er entwickelte sich nicht einfach von selbst. Und dann Markus Kapitel 13, Vers 19 wird es nochmal nachdrücklich betont. Heißt es, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung. Und nur für den Fall, dass ihr das noch nicht kapiert habt, die Schöpfung, die Gott erschuf, heißt es dort in Vers 19. Die Schöpfung, die Gott erschuf. Immer und immer wieder wird das in der Schrift betont. Und wir haben das beispielhaft bei den Propheten des Alten Testaments gesehen. Und ich habe euch das jetzt auch aus dem Markus-Evangelium gezeigt. Und auch in den Briefen ist das so. Wenn ihr zu Epheser Kapitel 3 geht und dort Vers 9 euch anseht, dann ist da die Rede von Gott, der alles erschaffen hat. Und auch Petrus betonte gemeinsam mit Paulus dieselbe Tatsache. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 19 lesen wir, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen. 1. Petrus 4, 19. Gott ist unser treuer Schöpfer. Und dann, kann ich nicht auslassen, kommen wir zu dem Höhepunkt in der Offenbarung. Da kann man nicht dran vorbeigehen. Wollen wir mal einen kleinen Einblick in den Himmel mal sehen, was der Himmel zur Evolution zu sagen hat. Da kriegen wir in Kapitel 4 und 5 einen Einblick in himmlische Geschehnisse. Wollen wir mal schauen, was dort zu sagen ist. Dort heißt es in Vers 11, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Die Frage stellt sich, warum? Denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das sagt der Himmel zur Evolution. Und dann Kapitel 5 wird dieselbe Tatsache noch einmal betonen. Gott, der große Schöpfer und souveräne Gott, ist der Schöpfer. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Sein ist die Macht, sein ist die Herrschaft. Er war es, der mit seinem Blut Menschen von jedem Stamm und jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation von Gott freigekauft hat. Und der Himmel ertönt mit dem Lobpreis Gottes. Und schaut mal in Vers 12. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und schließlich in Vers 13. Und jedes Geschöpf, Leute, das sind wir alle, alle, die es gibt nichts, was sich von selbst entwickelt hat, sondern nur geschaffene Dinge. Da steht nicht, und jedes Geschöpf und alle mutierten Dinge, nein, das steht da nicht, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihm ist. Das ist das Lob des gesamten geschaffenen Universums. Aber geht einmal zu Kapitel 10. Ich habe euch gesagt, wir werden heute schwindelig werden. Kapitel 10, ein tolles Kapitel. Da kommt ein starker Engel aus dem Himmel herab und hat ein kleines Buch, welches das Buch repräsentiert, das das Gericht Gottes beschreibt. Und Johannes schreibt dort in Vers 5, und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, nur nebenbei, das weist darauf hin, dass Gottes Gericht das Meer und das Land ereilen wird, wie es in der Offenbarung heißt. Aber der Engel schwor bei Gott, Er beschreibt Gott als den, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er beschreibt Gott weiterhin mit der Aussage, hört gut zu, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist. Und die Erde, was darauf ist. Und das Meer und was darin ist. Absolut unmissverständlich, oder? In Offenbarung Kapitel 14 sehen wir die Zeit der Drangsal und schreckliche Gerichte vom Thron Gottes herabkommen. In Kapitel 4 und 5 haben wir gesehen, wie im Himmel sich gewissermaßen die Kriegsmaschinerie im Himmel allmählich so angekurbelt wird. Und ähnliche Sprache findet sich in Hesekiel 1, wo Gottes Kriegsmaschinerie in der Vergangenheit zum Einsatz kam und dann wieder angekurbelt werden wird, um in der Zukunft Gericht Gottes zu bringen. Aber in der Zeit, in der Gott sein Gericht ausgießt, und das ist dieser Zeitraum von 7 Jahren, besonders in den letzten 3,5 Jahren wird gleichzeitig das Evangelium verkündigt werden. Das ist Kapitel 14. Es wird von 2 Zeugen verkündet werden, das Evangelium. Das sehen wir in Kapitel 11. Es wird von 144.000 Juden verkündet werden. Die werden in Kapitel 7 und auch hier in Kapitel 14 erwähnt. Aber dann gibt es noch einen anderen großartigen Prediger in Kapitel 14 und Vers 6. Der wird dort identifiziert. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Leute, ihr habt sicherlich alle schon mal diese kleinen Flugzeuge gesehen, die Transparente hinter sich herziehen, so Schriftzüge, Botschaften weitergeben wollen. Oder so ein Zeppelin, der bedruckt ist, Goodyear oder was auch immer für eine Werbung, Reifenwerbung oder was auch immer. Nun, hier geht es um einen fliegenden Engel mitten im Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Boah, das ist richtig aufregend. Ich kann nur den Leuten sagen, wir sind ja nicht mehr da, wenn ihr dann das Evangelium wissen wollt, guckt einfach in den Himmel, dann könnt ihr das Evangelium Gottes sehen und hören. Und das ist, was der Engel verkündet. Hier ist das ewig währende Evangelium. Und das ist dieselbe Botschaft, die schon immer verkündigt wurde. Und sie hat sich nie verändert. Da steht, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und das ist die Botschaft. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der was? Guckt in den Text. Der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Er ist der Schöpfer. Die ewige gute Nachricht lautet, fürchtet Gott und betet ihn an. Das ist die gute Nachricht der Errettung, dass Gott verehrt und angebetet und verherrlicht werden kann. Lieben, der Sünder kann kommen. Er kann Gott anbeten und kann Gott verherrlichen. Wodurch? Durch die Vergebung der Sünden. Und der Engel wird das althergebrachte Evangelium verkünden. Und dieses althergebrachte Evangelium lautet, dass der Schöpfer unser Erlöser geworden ist. Gott ist Schöpfer und Erlöser. Derselbe Gott, der alles geschaffen hat, wird am Ende das Gericht bringen. In der Erwartung auf seine neue Schöpfung. Das ist die beständige Darstellung in der Schrift, dass der Schöpfer der Erlöser ist und der Erlöser niemand anders ist als der Schöpfer, der absolut alles geschaffen hat. In Nehemia Kapitel 9 wird es so wunderbar auf den Punkt gebracht, wo alle Leviten sich versammeln. Nehemia 9, Vers 5 steht, auf, heißt es dort, lobt Jahwe, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Und jetzt hört einmal auf den Lobpreis in Vers 6, Nehemia 9, Vers 6. Du bist Jahwe, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Du, Jahwe, bist der Gott. Und so ist es überall in der Schrift. Gott allein gebührt die Ehre für die Schöpfung. Wie hat er geschaffen? Psalm 33 heißt es, die Himmel sind durch das Wort Jahwes gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Ist nicht interessant? Er hat es einfach gesprochen, Vers 9, und alles war vollbracht. Er gebot es und es stand da, Psalm 33. Und es gibt 2 wunderbare Abschnitte im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, in denen Paulus das sehr deutlich macht. Die erste ist in Apostelgeschichte 14 und Vers 15. Da predigen Paulus und Barnabas in einem heidnischen Umfeld in Lystra, wo die Menschen die typischen Götter jener Zeit anbeteten. Und sie sagen zu den Leuten auch, wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott. Welchen Gott? Dem Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Und dann später auf dem Areopag da in Athen, lief Paulus in Apostelgeschichte 17 den Philosophen über den Weg. Und sie hatten dem unbekannten Gott einen Altar errichtet, nur für den Fall, dass sie in ihrem Pantheon von Gottheiten eine ausgelassen hatten. Also sagte er, lasst mich euch etwas über Gott erzählen, sagte er. Diesen Gott, den ihr nicht kennt, den bringe ich euch jetzt. Ich erzähle euch etwas über ihn. Vers 24 lesen wir. Er ist der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Leute, lasst uns Gott so beschreiben. Er ist der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Wisst ihr, es ist nicht so, als wäre das irgendwie eine rätselhafte Aussage. Nein, jedes Mal, wenn ihr zu diesen Abschnitten kommt, ist das umfassend und schließt jeden Prozess der Evolution einfach grundsätzlich aus. Gott schuf alles und alles, was existiert, wurde von Gott geschaffen. Die Schrift identifiziert Gott immer wieder als Schöpfer. Ja, behaltet das mal im Hinterkopf. Wenn ihr jetzt wieder zu 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 geht und diese ganz einfache Aussage, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Leute, entweder glaubt ihr das oder ihr glaubt es nicht, so einfach ist das. Entweder glaubt ihr das oder glaubt es nicht. Angesichts dieser Aussage und der Fülle der Aussagen, die ich euch gerade vorgelesen habe aus der ganzen Schrift, muss es, wenn ihr das nicht glaubt, viele andere Dinge in der Bibel geben, die ihr auch nicht glaubt. Wenn ihr das nicht glauben könnt. Wisst ihr, ich habe langsam die Nase voll von den Kritikern, die ständig die Bibel angreifen. Sie sind als Feinde Gottes natürlich total verblendet, das wissen wir. Aber sie kommen sich so toll dabei vor. Und wenn sie das Wort Gottes verdrehen und es lächerlich machen. Letzte Woche einen Spiegel gekauft. Das ist lächerlich. Ihr habt es sicherlich gesehen. Ein Spiegel spricht gerade über den Gott, der nicht existiert. Wir brauchen keinen Gott in der Religion mehr. Wir nehmen Gott ganz raus und das ist so lächerlich, wie Gott verdreht wird in seinen Aussagen. Und sie tun dieselbe Sache mit 1. Mose. Und sie alle geben sich als Gelehrte der Religion aus. Es wird allgemein behauptet, dass der Schöpfungsbericht in 1. Mose nicht als wortwörtliche Geschichte aufgefasst werden kann, sondern eine Form der hebräischen Poesie ist, die rein allegorisch ist. Wenn das wahr ist, dann müsst ihr auch all die anderen Textstellen in Allegorien verwandeln. Aber das ist der Ansatz der Gelehrten. Wir akzeptieren das nicht als wahre Geschichte, dass Gott die Schöpfung tatsächlich in 6 Tagen vollbracht hat. Das ist hebräische Poesie. Und da kommen sie sich noch ganz gelehrt dabei voll. Dabei ist es absoluter Blödsinn. Douglas Kelly, der ein herausragendes Buch mit dem Titel Creation and Change, Schöpfung und Veränderung geschrieben hat, sagt, Zitat, viele Ausleger der Bibel haben versucht, den offensichtlichen Konflikt zwischen einer Lektüre des Textes in 1. Mose als geradlinig und wahr und solch einem Ansatz widersprechenden naturalistischen Theorien der Entstehung zu vermeiden. Sie haben das getan, indem sie andeuten, 1. Mose Kapitel 1 bis 11 und insbesondere die ersten 3 Kapitel seien poetische Schriften statt chronologischer Geschichte. Dieser Standpunkt ist überraschend, weit verbreitet unter Leuten, die im Allgemeinen viel von der Autorität der Schrift halten. Zitat Ende. Das ist absolut verblüffend. Der reformierte Theologe John Edward J. Young ist ein Kenner der hebräischen Sprache. Und Pascal und ich, wir haben ein bisschen Hebräisch gelernt, aber wir sind nicht Profis. Okay, wir kennen Grundkenntnisse. Aber dieser Kenner antwortet auf diese Behauptung. In 1. Mose 1 bis 3 sei Poesie statt ernstzunehmende Geschichte wie folgt. Er antwortet, Zitat. Um den einfachen sachlichen Aussagen im 1. Mose zu entkommen, sagen einige Evangelikale, die ersten Kapitel von 1. Mose seien Poesie oder Mythos, womit sie meinen, sie dürften nicht als aufrichtige Berichte akzeptiert werden und die Akzeptanz einer solchen Ansicht beseitigt alle Probleme. Sie sagen, wenn man solch einen Standpunkt annehme, würden dadurch alle Probleme mit der modernen Wissenschaft ausgemerzt. Weiter sagte, 1. Mose ist keine Poesie. Die Bibel enthält Berichte über die Schöpfung, die poetischer sind, wie zum Beispiel Psalm 104, haben wir vorhin gelesen, oder gewisse Kapitel von Hiob, und die unterscheiden sich grundlegend von 1. Mose Kapitel 1. Hebräische Poesie weist gewisse Charakteristiken auf. Und die weist das erste Kapitel von 1. Mose nicht auf. Die Behauptung, 1. Mose, Kapitel 1, sei Poesie, stellt also überhaupt keine Lösung dar. Derjenige, der behauptet, ich glaube, 1. Mose soll ein historischer Bericht sein, aber ich glaube nicht an diesen Bericht, legt die Bibel sehr viel besser aus und als derjenige, der sagt, ich glaube, dass 1. Mose dem Grunde nach wahr ist, aber es ist Poesie. Zitat Ende. Ja, genug von diesem Unsinn über Poesie. Aber die haben keinen besseren Ansatz. 1. Mose 1 wurde nicht nach den Gesetzen hebräischer Poesie geschrieben. Das kann sogar ich sehen. Ihr könnt im Alten Testament viele Textstellen finden, die so geschrieben sind, aber diese hier nicht. Hier werden keine typischen traditionellen Typen von Parallelismus verwendet, wie sie in hebräischer Poesie vorkommen. Douglas Kelly sagt weiter, Zitat, egal wie sehr wir uns exegetisch bemühen, es ist unmöglich, auch nur die geringste poetische Betrachtungsweise von 1. Mose 1 bis 11 in den Büchern des Neuen Testaments zu finden. Wenn es Poesie wäre, würden wir erwarten, dass die Autoren des Neuen Testaments ebenfalls davon ausgehen, dass diese Bücher als Poesie behandelt wurden. Aber wenn ihr Kommentare von Verfassern des Neuen Testaments über 1. Mose liest, ist es offensichtlich, dass sie dies historisch als bare Münze nehmen. Zitat Ende. Henry Morris fasste die neutestamentliche Verwendung des Alten Testaments folgendermaßen zusammen. Hört mal gut zu, mir gefällt es sehr gut. Er sagt, das Neue Testament ist, wenn es möglich ist, sogar noch abhängiger von 1. Mose als das Alte Testament. Es gibt mindestens 165 Textstellen im 1. Mose, die entweder direkt zitiert oder auf die eindeutig verwiesen wird im Neuen Testament. Auf viele von ihnen wird mehrmals als einmal angespielt, sodass es im Neuen Testament mindestens 200 Zitate oder Verweise auf 1. Mose gibt. Besonders bedeutsam ist, dass der Teil von 1. Mose, der den schärfsten Angriffen von Skeptikern und Ungläubigen ausgesetzt war, die ersten 11 Kapitel, genau der Teil ist, der den größten Einfluss auf das Neue Testament hatte. Im Neuen Testament gibt es über 100 Zitate und direkte Verweise auf 1. Mose 1 bis 11. Weiterhin wird auf jedes dieser 11 Kapitel irgendwo im Neuen Testament angespielt und jeder einzelne Verfasser des Neuen Testaments verweist irgendwo in seiner Schriften auf 1. Mose 1 bis 11. Jeder einzelne Verfasser des Neuen Testaments, bei mindestens 6 verschiedenen Anlässen, zitierte Jesus Christus selbst etwas oder jemanden dieser 11 Kapitel oder bezog sich darauf, bei 6 verschiedenen Gelegenheiten, einschließlich spezifischer Verweise auf jedes der ersten 7 Kapitel. Darüber hinaus gibt es in keinem der vielen Fälle, wo das Alte Testament oder das Neue Testament sich auf 1. Mose beziehen, den geringsten Beweis dafür, dass die Verfasser die Ergebnisse oder Personen als Mythen oder Allegorien betrachteten. Ganz im Gegenteil, in ihrer aller Augen war 1. Mose historisch gesehen absolut wahr und maßgeblich. Zitat Ende. Langes Zitat. Sie haben das als historisch angesehen, was dort geschrieben ist. Und der bekannte Kreationist Dr. Walter Brown führt ungefähr 71 Verweise aus dem Neuen Testament auf die ersten Kapitel in 1. Mose an und kommt zu folgendem Schluss. Noch ein Zitat. Jeder Verfasser des Neuen Testaments verweist auf die ersten Kapitel von 1. Mose. Jeder. Jesus Christus verwies auf jedes der ersten 7 Kapitel von 1. Mose. Alle Bücher des Neuen Testaments, mit Ausnahme von Galater, Philipper, 1. und 2. Thessalonicher, 2. Timotheus, Titus, Philemon, sowie 2. und 3. Johannes, beziehen sich auf 1. Mose 1 bis 11. Auf jedes Kapitel von 1. Mose 1 bis 11, mit Ausnahme von Kapitel 8, wird im Neuen Testament irgendwo spezifisch Bezug genommen. Jeder Verfasser des Neuen Testaments hat diese ersten Kapitel anscheinend als historisch präzise akzeptiert. Zitat Ende. Wenn ihr euch 1. Mose anseht, dann stellt ihr fest, dass die Gliederung von 1. Mose die Historizität der ersten Kapitel bestätigt. Und so sind die Kapitel 1 bis 11, die Anfangsgeschichte, und dann kommen die Kapitel der Patriarchen von Kapitel 12 bis 50 fängt an mit Abraham, Isaak und Jakob und geht über die 12 Söhne Jakobs bis hin zu Josef. Ihr habt die Anfangsgeschichte, und wenn ihr euch das merken wollt, die 4 S, Schöpfung, Sündenfall, Sintflut und Sprachverwirrung. Das ist die Anfangsgeschichte in den ersten 11 Kapiteln und dann kommen die Patriarchen. Das ist alles Geschichte. Und das ist sehr gut aufgeteilt. Niemand wird bestreiten, dass Kapitel 12 bis 50 Geschichte ist. Aber warum bestreiten jetzt so viele, dass Kapitel 1 bis 11 Geschichte sind? Sie wollen nicht bestreiten, dass es die Flut gab. Na gut, das gibt's auch. Es gibt auch solche, die das bestreiten. Sie wollen nicht unbedingt bestreiten, dass die Zerstreuung des Turmbaus von Babel und die Nationen und Sprachen wirklich geschehen sind. Ja, irgendwo muss es ja eine Erklärung für die Vielfalt der Sprachen geben und für die Nation. Was sie wirklich bestreiten wollen, hat mit den ersten 3 Kapiteln von 1. Mose zu tun. Und dabei geht es ihnen insbesondere darum, die Schöpfung zu bestreiten. Das ist der Knackpunkt. Deshalb heißt es der Kampf um den Anfang. Es geht wirklich um den Anfang. Wenn du den Anfang außer Gefecht setzen kannst, dann hast du den Rest auch sehr schwach gemacht. Und sie denken, die Wissenschaft habe den Beweis angetreten und die Bibel sei entlarvt. Aber 1. Mose ist Geschichte, die Anfangsgeschichte und die Geschichte der Patriarchen. Und wisst ihr was, der Text im 1. Mose gibt Folgendes her. Ja, wenn wir jetzt nicht mal unsere Einteilungsart nehmen, sondern die hebräische. Dann, wenn ihr Kapitel 5 und Vers 1 betrachtet, da steht da Folgendes. Da steht, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Das hebräische Wort Toledot bedeutet Geschlechterfolge oder eben Geschichte. So steht es auch in Kapitel 6, 9. Dies ist die Geschichte Noahs. Kapitel 10, 1. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs. Sem, Ham und Japhet. Dann Kapitel 11, Vers 10. Dies ist die Geschichte Sems. In 1. Mose 11, Vers 27 heißt es. Und dies ist die Geschichte Terachs. Kapitel 25, 12 heißt es. Dies ist die Geschichte Ismaels. 25, 19 heißt es. Dies ist die Geschichte Isaaks. Und dann Kapitel 36, 1 und Vers 9 heißt es. Dies ist die Geschichte Esaus. Kapitel 37, Vers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs. Leute, das ganze Buch wird in historische Aufzeichnung unterteilt. Das ist Geschichte und es ist lächerlich, wenn es so viele eindeutige Aussagen gibt, dass dies Geschichte ist, den Teil der Geschichte, der mit Gott zu tun hat, zu einem Mythos zu machen. Das ist absolut lächerlich. Nun, nächstes Mal werden wir tatsächlich bei Vers 1 ankommen. Die Einleitung ist beendet. Lass uns noch beten.